Es begrüßt Sie ganz herzlich an Jutta Engert hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit folgendem Thema, das wir für Sie vorbereitet haben und mit dem wir auch mit Ihnen in der kommenden Stunde ins Gespräch kommen wollen. Es geht nämlich um den Dinkel in der Küche als Grundlage einer gesunden Ernährung. Und ich freue mich, Herrn Blattert, Daniel Blattert hier begrüßen zu können. Schön, dass ich Sie heute hier zu Gast habe in der Lebenshilfe und ehrlich gesagt, ich bin heute auch zum ersten Mal mit einem Müllermeister im Gespräch auf Sendung und finde das sehr spannend, auch etwas über ein ganz traditionelles Handwerk zu erfahren, das ja wohl auch so ein bisschen vor dem Aussterben bedroht ist, zumal wenn man die industrielle Produktion anschaut. Einen wunderschönen guten Morgen an Sie nach Bonndorf, Herr Blattert.
Grüß Gott.
Wunderbar. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen hier. Und wir sind verbunden aus Bonndorf im Schwarzwald. Und ja, ich freue mich einfach, mit Ihnen hier im Gespräch zu sein. Und ja, wir wollen natürlich auch etwas über so ein traditionelles Handwerk erfahren. Denn vorbei sind ja wohl nun die alten Zeiten, wo der Müller noch mit Zipfelmütze und mit Mehlsack über der Schulter an der klappernden Mühle am rauschenden Bach seinem Handwerk nachging. Wie das deutsche Volkslied. Ja, das kennen wahrscheinlich alle. Und das ich unseren Kindern auch immer wieder vorsinge. Ja, eben vorbei diese Zeiten. Nun sitzt denn heute der Müller nur noch am Computer oder im Silofahrzeug, um das Mehl in die Bäckersilos zu blasen. Herr Blattert, was muss denn ein moderner Müllermeister heute machen, damit er mit einer als Familienbetrieb geführten Mühle überleben kann?
Ja, Sie haben das Berufsbild ganz schön beschrieben. Natürlich ist Müller ein moderner verfahrenstechnischer Beruf. Allerdings bei uns in der kleinen Blattertmühle im Hochschwarzwald laufen alle noch mit dem Mehlsack über der Schulter durch die Mühle und über den Hof und zur Kundschaft. Also das eine schließt das andere nicht aus.
Schön. Also es ging ja irgendwie darum, dass dieser Begriff, glaube ich, auch abgeschafft werden sollte. Also es heißt heute dann, Müller hat sich dann noch dankenswerterweise erhalten, aber ein Verfahrenstechnologe in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft, das hört sich wirklich ja beileibe nicht so gut an, darunter kann man sich nichts vorstellen. Also bei Ihnen läuft man auch noch mit dem Sack auf der Schulter in die Mühle rein und wieder raus.
Genauso, ich spreche da was an. Also inzwischen heißt der Beruf Verfahrenstechnologe in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft. Das hört sich gar nicht schön an. Unser Berufsstand wollte das so und glücklicherweise war damals, als das durchgebuchst werden sollte, ein Müllermeister Wirtschaftsminister, nämlich der Michael Gloß, und er wusste das zu verhindern. Also man musste dann laut Herrn Gloß Müller noch vorne anstellen, beziehungsweise Müllerin, und durfte dann sagen, das sind Verfahrenstechnologen.
Sonst hätten, ja, da so ein Glück, kann man sagen, sonst hätte ich Sie es gar nicht mit der Bezeichnung Müller anreden dürfen. Aber das ist doch etwas, worunter wir uns was vorstellen können. Aber wie müssen wir uns das jetzt denn heute eigentlich denken? Wie viele kleineren Mühlen gibt es denn eigentlich noch? Beziehungsweise wie viele Industriebetriebe beherrschen denn den Markt? Wir kennen das aus anderen Branchen, ja, wo es eigentlich nur noch riesige Giganten gibt, die auch kleinere verdrängen. Wie ist das bei Ihnen?
Das ist auch in der Müllereiwirtschaft so, es gibt wenige Industriebetriebe in Deutschland oder in Europa und noch einige Kleinbetriebe. In der Statistik erfasst werden all diejenigen, die mehr als 500 Tonnen Getreide im Jahr vermahlen. Das sind noch knapp unter 300. Man kann sagen, es sind etwa 1200 Kleinbetriebe, wenn man die ganz kleinen noch mit dazu nimmt. Und dann gibt es etwa 60 Großbetriebe, die beherrschen dann 85% vom Mehlmarkt in Deutschland.
Und die Tendenz, in welche Richtung geht die? Also Sie sind nun jemand, der einfach auch ein bisschen darauf gesetzt hat, regionale Produkte zu vermarkten, einen Mühlenladen zu haben, auch Vorträge zu geben, auch Backkurse anzubieten. Das ist ja irgendwie auch etwas, was im Trend ist. Oder meinen Sie, dass das vorübergehend ist oder wird sich das halten?
Genau, es gibt eigentlich zwei Trends. Einmal im Industriebereich floriert es und auch bei den ganz kleinen Mühlen floriert es. Die Industriebetriebe bedienen einfach die Industrie, die unsere Convenience-Produkte herstellen, den Außerhausverzehr versorgen, und die Kleinbetriebe verarbeiten regionales Getreide, haben dann oft einen Mühlenladen mit dabei, wo man Naturkost und Backzutaten kaufen kann, und es funktioniert ganz gut. Schwierig haben so die Halbgroßen. Die sterben eigentlich aus.
Und Sie haben auch prominente Kunden. Dazu gehört zum einen der Bundestrainer Jogi Löw, der sein Müsli von Ihnen bezieht, zumindest im Laden bei ihm um die Ecke. Und es gibt natürlich auch kirchliche Prominenz, nämlich Georg Genswein, der Präfekt des päpstlichen Hauses und der Privatsekretär Benedikt des 16. Ja, da geht es Ihnen ja eigentlich richtig gut, oder?
Genau, da kann man mal sehen, wie weit das es kommt, wenn man Blattmüsli isst.
Ja, das ist
nee, Spaß beiseite, ist natürlich ganz klar, wenn man Lebensmittel herstellt, dann essen das viele liebe Menschen und natürlich ist dann auch der eine oder andere Prominente drunter.
Ja, das ist ja schön. Ja, das können wir dann auch gleich mal ausprobieren, wie das dann, wie sich unsere Gesundheit, unsere Leistungsfähigkeit vielleicht steigert. Beginnen wir da doch erstmal mit dem Dinkel. Sie backen ja leidenschaftlich gerne, haben Sie mir erzählt im Vorgespräch. Und Sie ziehen auch den Dinkel als Grundlage in der Küche anderen Getreidesorten vor. Und dem Dinkel werden ja nun auch vor allem in Kreisen der Ernährungslehre nach der heiligen Hildegard von Bingen ganz besondere Eigenschaften und Vorteile auch für die Gesundheit zugeschrieben. Jetzt betonen Sie zwar kein Hildegard-Spezialist in dem Sinn zu sein, aber Sie halten ja auch immer wieder Vorträge rund um den Dinkel. Herr Blattert, was ist denn das Besondere am Dinkel?
Das Besondere am Dinkel ist, dass er sich wesentlich von anderen heimischen Getreidesorten unterscheidet. Also wenn man mal mit dem Weizen vergleicht, dann wirkt der Dinkel auf unseren Säurebasenhaushalt basisch. Und es gibt weltweit nur noch ein Getreide, wo das ähnlich ist wie beim Dinkel, nämlich der Reis. Auch der Reis ist sehr verträglich, belastet unseren Organismus nach einer Mahlzeit nicht. Und das ist beim Dinkel gleich. Und das ganz Besondere ist, dass eben unter den europäischen Getreiden, unter den heimischen Getreiden ist der Dinkel da das Einzige. Und dann wird natürlich im Dinkel zugeschrieben, dass er uns nicht nur ernährt, sondern dass er uns auch gesund macht. Er sorgt also nicht nur für Kraft, sondern hat Pflanzenbegleitstoffe, die heilsam auf unseren Organismus wirken. Ich sage dann immer, er ist zum einen Brot, er ernährt uns zum einen, zum anderen ist er gleichzeitig der Tee, der uns entweder gesund erhält oder gesund macht.
Und er hat auch besonders viele vitale Inhaltsstoffe, beziehungsweise Vitamine, essentielle Fettsäuren und so weiter. Ist das im Vergleich zum Weizen einfach mehr und besser? Oder er gilt ja auch als widerstandsfähiger, auch gegen Insektizide und andere Belastungen?
Es ist besser als der Weizen, wobei ich immer wieder betone in diesem Vergleich, dass der Weizen nichts Schlechtes ist. Der Weizen ist auch was Gutes, aber der Dinkel ist besser, das stimmt. Und gerade im Bereich Eiweiß unterscheidet er sich. Er hat unheimlich viel Eiweiß. Der Landwirt muss sich beim Weizen sehr anstrengen, hohe Eiweißwerte hinzubekommen. Der Dinkel bringt das von Haus aus mit. Und diese Eiweiße sind sehr gesund. Das sind essentielle Eiweiße darunter. Das bedeutet, die benötigt unser Körper. Die kann er aber selber nicht bilden. Wir müssen das mit der Nahrung aufnehmen. Und die liefert der Dinkel mit. Um da wieder ein Beispiel zu machen. Wir haben ja beim Fleisch, was auch ein Eiweißlieferant ist, oft Schweinefleisch auf dem Tisch, was nichts Schlechtes ist, was Gutes ist. Aber wir wissen alle, ein Rindfleisch ist besser, hat gesündere Eiweiße und man kann im Grunde bei dem Vergleich sagen, der Dinkel ist das Rindfleisch, weil er einfach unheimlich sehr gesundes, wertvolles Eiweiß mitliefert.
Wenn Sie einen Vortrag halten über Dinkel, dann haben Sie mir auch gesagt, Sie ziehen das immer auf, auch entlang eines Zitates von der Hildegard von Bingen, dass eben auch Dinkel das beste Getreide ist. Da können Sie da vielleicht noch kurz was zu sagen, weil man schreibt dem Dinkel ja auch, heute ist das wissenschaftlich dann auch anerkannt, eben besondere Vorzüge zu, dass er keine Allergien auslöst, dass er weniger Pestizide oder Insektizide aufnimmt, weil er einen dickeren Spelz hat, dass auch beim Dinkel, wenn ich das richtig weiß, Sie können mich gerne korrigieren, das Auszugsmehl, also das reine Weißmehl, auch noch immer einen hohen Anteil an Mineralstoffen enthält, das bei anderen Getreidesorten wohl auch nicht so ist.
Genau, das ist ganz besonders, dass im Dinkel Weißmehl noch vieles drin ist, was der Dinkel wertvoll und gut macht. Natürlich sind dort die Ballaststoffe nicht drin. Wir benötigen aber nicht immer bei allem, was wir essen, Vollkornprodukte. Deshalb darf man sich und soll sich auch was Weißes gönnen. Und das Tolle am Dinkel ist, diese Pflanzenbegleitstoffe, die ich vorhin ein bisschen gedehnt als Tee bezeichnet habe, die sind auch im hellen Mehl drin. Und wenn man dann einfach einen Kuchen backt, ein Weißbrot backt, Mehlspeisen macht, wie Spätzle oder Pfannkuchen, dann ist all das, was der Dinkel so
aufs Brotbacken kommen wir natürlich auch gleich zu sprechen, aber vorab muss ich ja dann erstmal den Dinkel haben, ihn kaufen als Mehl oder auch als Korn zum selber mahlen. Herr Blattert, worauf muss ich denn da achten? Was zeichnet denn ein gutes Korn aus? Und muss Dinkel auch immer Bio sein?
Ein gutes Korn zeichnet aus, dass es gesund ist, dass es vollbauchig ist, dass es einfach schön aussieht. Dann sieht man schon mal, dass es gesund aufgewachsen ist. Aber auf was man achten soll, wenn man Dinkel kauft, ist, dass man mit seinem Dinkellieferanten ein bisschen im Gespräch ist und ihn fragt, was er denn für Dinkelsorten anpflanzen gelassen hat. Weil beim Dinkel ist es unheimlich wichtig, reine Dinkelsorten zu kaufen. Da kennen wir Frankenkorn, Bauländer Spelz, der Zollern Spelz, Oberkulmer Rotkorn. Das sind alles Dinkelsorten, die tatsächlich auch noch Dinkel sind. Leider hat es in der Landwirtschaft die Tendenz gegeben, den Dinkel mit Weizen zu kreuzen, damit er standfester wird, damit er mehr Ertrag pro Hektar auf dem Feld ergibt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass der Dinkel Weizengene enthält, die wir eigentlich nicht möchten, wenn man Dinkel kauft. Also deshalb würde ich sagen, wenn Sie mich nach gutem Korn fragen, ist ganz an oberer Stelle die Frage, welche Sorte wird denn da eingekauft? Hm. Und dann zur Frage, muss Dinkel immer Bio sein? Nein, auch konventioneller Dinkel bringt alles mit, was die heilige Hildegard gelobt hat. Natürlich kann man Bio kaufen, wenn man die biologische Landwirtschaft unterstützen will. Aber es muss nicht sein. Ist dann auch immer eine Frage des Preises. Und wir verkaufen hauptsächlich konventionelle heimische Dinkelprodukte. Und die bringen, wie gesagt, von der Nährwertigkeit und vom Gesundheitsaspekt all das mit, was ein Biodinkel auch mitbringt.
Und wenn ich jetzt aber nicht die Möglichkeit habe und den Dinkel über eine Mühle beziehe, vielleicht in größeren Mengen oder über einen Vertreiber, kann ich am Preis erkennen, ob es vielleicht dann doch kein reiner Dinkel ist, sondern ein Dinkel, der irgendwann mit Weizen einmal gekreuzt wurde? Was kostet denn so ein Kilo Dinkelkorn? Ja, normalerweise, wenn es wirklich auch ein reiner Dinkel ist, was sind da so Erfahrungswerte? Vielleicht, wenn man sie auch in einem größeren Gebinde kauft.
Das ist natürlich auch schwierig, am Preis zu erkennen, ob es dann tatsächlich ein reiner Dinkel ist. Der Preis ist an sich kein Qualitätskriterium erstmal. Natürlich geht man davon aus, dass wenn etwas hochpreisiger verkauft wird, es vielleicht auch reiner oder biologischer ist oder wie auch immer. Allerdings versuchen wir selber, den Dinkel zu einem sehr moderaten Preis zu verkaufen, weil wir haben Spaß am Dinkel. Wir sind natürlich auch froh, dass die Dinkelkundschaft uns sucht. Und bei uns ist der Preis kein Qualitätskriterium, sondern wir sind im Schnitt da eher im Durchschnitt, obwohl wir sehr reine Produkte verkaufen. Von daher ist es natürlich auch schwierig, sich eine Dinkelquelle zu suchen, wo man dann genau weiß, dass es rein ist. Da muss man dann einfach mit den Verkäufern reden. Im Supermarkt wird es schwierig sein, aber vielleicht im Naturkostladen oder im Hofladen, irgendwo beim Bauern oder dann im Mühlenladen, die es ja an für sich auch überall gibt, einfach ins Gespräch kommen mit den jeweiligen Leuten dort.
Wie weit verschicken oder versenden Sie denn auch Dinkelbestellungen?
Wir verschicken unsere Produkte deutschlandweit, also in ganz Deutschland. Es ist aber auch möglich, europaweit oder weltweit die zu bekommen. Wobei, das kommt bei uns dann eher selten vor. Üblich ist bei uns, dass wir tagtäglich Pakete packen, die dann entweder auf die Ost- oder Nordseeinseln gehen oder irgendwo sonst im Land.
Da gibt es also eingefleischte Dinkelliebhaber auch im hohen Norden. Ja, jetzt kommen wir doch mal zu dem Brot. Der Duft von selbstgebackenem Brot, der ist ja, das kennen wir vielleicht alle, unwiderstehlich. Man geht doch lieber in einen Bäckerladen hinein, wo man das auch noch vielleicht etwas riechen kann. Ja, Brot selber zu backen, das hat auch so irgendwie was ganz Ursprüngliches, finde ich selber, da ich auch Brot backe. Nicht nur der Nostalgiker bekommt vielleicht beim Brotbacken auch noch so eine Ahnung davon, dass er einfach auch in die Schöpfung eingebunden ist. Aber wer jetzt heute Brot beim Bäcker kauft, muss der nicht eigentlich auch damit rechnen, dass der Bäcker auch nur fertige Backmischungen benutzt, denen unzählige chemische Hilfsstoffe beigesetzt sind, ganz abgesehen mal vom verpackten Brot aus dem Supermarkt, Herr Blattert?
Das ist ein Schreckensszenario, was uns immer wieder begegnet, diese Behauptung. Also ich möchte auch mal eine Lanze brechen für die Handwerksbäcker. Die Hauptgrundlage für deren Arbeit ist immer Mehl, Wasser, Hefe. Was allerdings stimmt, ist, dass die kaum noch Gebäcke haben, wo sie nicht irgendwelche Hilfsstoffe einsetzen, Backmittel, vielleicht auch die chemische Backhilfsmittel. Das heißt aber nicht, dass die nur fertige Backmischungen verwenden, sondern die haben schon ihre Rezepte, verwenden ihr Mehl aus dem Sil oder aus dem Sack und nehmen dann aber leider oft Hilfsstoffe mit dazu. Wenn man auf diese Hilfsstoffe verzichten möchte, braucht man entweder einen Lieferant, der das nachweislich nicht tut, oder man backt eben selber. Und selber zu backen ist eine ganz schöne Sache. Und mit Dinkel zu backen ist noch viel schöner, weil es sehr zarte, weiche Teige sind. Das macht Spaß, nicht nur beim Essen, sondern wirklich auch beim Zubereiten.
Ja, und wenn man gesundheitsbewusst ist und wirklich nun sicher gehen will, dass auch keine Hilfsstoffe, keine chemischen Zusatzstoffe benutzt werden, die ja dann auch wieder im Verdacht stehen, mehr Allergien auszulösen oder, ja, ich glaube, man hat auch gar keinen Überblick, was vielleicht da sich noch einmal alles entwickeln könnte, dann kommen wir doch direkt mal zum Brotbacken. Das bieten Sie ja auch an. Sie bieten Brotbackkurse an. Jetzt habe ich gesehen, die Einsteigerkurse sind leider schon alle ausgebucht in Bonndorf. Aber gut, wahrscheinlich nächstes Jahr gibt es ja auch wieder welche. Jedenfalls scheint es auch einen Trend eben zu so ursprünglichen, naturbelassenen Nahrungsmitteln zu geben. Manch einer hat es vielleicht mit dem eigenen Brot schon mal versucht und hat es dann wieder enttäuscht aufgegeben. Ich kann da von meinen eigenen Erfahrungen auch sprechen. Herr Blattert, was braucht man, um ein einfaches und dennoch ein schmackhaftes Brot selber zu backen? Wenn Sie sagen, es werden heute viele chemische Hilfsstoffe verwendet, dann heißt das ja, um Zeit einzusparen, weil man den Teig nicht mehr gehen lässt in der Bäckerei oftmals.
Genau, also das begegnet uns oft, dass Leute selber backen möchten, aber dann enttäuscht aufgeben, weil es zu trocken war, weil es vielleicht zu schnell alt geworden ist und so weiter. Da gibt es aber einen ganz einfachen Trick, das zu vermeiden. Da heißt nämlich, genug Flüssigkeit, genug Wasser in den Teig reinzumachen. Ich hatte jetzt letzten Samstag gerade einen Kurs. Wir machen dann immer eine Vorstellungsrunde, wo jeder erzählen kann, was er für Backerfahrungen hat. Und von den 12 Teilnehmern erzählen dann mindestens 5 oder 6, dass sie sehr unterschiedliche Ergebnisse haben und das Brot schnell alt wird. Und da gibt es, wie gesagt, ein einfacher Trick, man muss mehr Wasser in den Teig machen. Und das gilt beim Dinkel doppelt, weil der Dinkel durch das viele Eiweiß unheimlich viel Wasser aufnehmen kann. Diese Eiweiße quellen, wir sprechen da von Klebereiweiß. Und die benötigen einfach einen weichen Teig. Während der Gehzeit steift der Dinkelteig dann nochmal ab, weil er nach der Knetzeit nochmal nachquillt. Und wenn man weiche Teige produziert, die gut ausknetet, dann hat man wunderbare Brote und dann ist sogar ein Dinkelvollkornbrot 5, 6 Tage in der Brotschublade haltbar, ohne dass das bröselig wird und ohne dass das trocken wird.
Sie sagen in der Brotschublade, dann kommen wir doch gleich mal auf die Aufbewahrung auch zu sprechen. Sollen wir das Pferd ein bisschen von hinten auf zwar, aber macht nichts. Ja, wo bewahre ich denn jetzt mein kostbares, selbstgebackenes Brot auf, damit es dann auch so erhalten bleibt? Also bestimmt nicht in die Tüte in den Kühlschrank, oder?
Nee, Kühlschrank ist ganz falsch. Tüte ist gar nicht so falsch. Sie können auch ein Brot in die Tüte legen und in die Schublade legen. Das Allerbeste ist ein Tontopf, der an irgendeiner Seite nicht lackiert ist, damit er Wasser aufnehmen kann und dann auch wieder abgeben kann. Aber Sie haben recht, man säumt es wirklich von hinten auf. Also die Brotlagerung ist nicht das Hauptthema für die Frischhaltung des Brotes, sondern die Frischhaltung des Brotes erreicht man doch genügend Flüssigkeit im Teig.
Ja, und was Sie da sagen, also ich bin dann selber mal auf Ihre Homepage gegangen, habe mir das Dinkel-Vollkornbrot ausgedruckt und habe einen Versuch gestartet. Und es ist leider wahr. Das heißt, zum Glück ist es wahr. Also Sie haben wirklich dann auf 1 Kilo Dinkelschrot 750 Milliliter Wasser nehmen Sie da und setzen das an und Sie sagen, das sollte man auch über Nacht quellen lassen.
Früh dieses Rezept auf der Homepage nochmal abgeändert und auf 850 Milliliter hochgenommen. Und es ist dann tatsächlich so, man nimmt diese gesamte Wassermenge, weicht darin 3/4 der gesamten Schrotmenge ein, macht noch Hefe mit dazu und lässt es über Nacht quellen. Diese Suppe, dieser Brei, das ist zum einen ein Quellstück, was die Aufgabe hat, dass alle Grießpartikel, alle Mehlpartikel, alle Schalenpartikel aufquellen können über Nacht. Und dadurch, dass wir die Hefe noch mit dazugeben, ist es gleichzeitig auch noch ein Vorteig, ein Dinkelvorteig. Und der gärt vor sich hin. Es passieren zwei wesentliche Dinge. All das quillt, was während eines normalen Knetprozesses Prozesses gar nicht Zeit hat zu quellen und die Hefe gärt vor sich her, erzeugt Alkohol und Säure und das führt anschließend zum wunderbaren Brotaroma. Und wenn man diese Vorgehensweise gerade bei Vollkornbroten wählt, dann hat man unvergleichliche Brote, die mit diesen gesund schmeckenden Schrotbroten, die wir vielleicht vom Wochenmarkt kennen, nichts zu tun haben.
Ja, das kann ich jetzt nur bestätigen an dieser Stelle. Ich habe es also selber probiert, wobei ich jetzt noch nicht über Nacht habe quellen lassen. Das wird dann mein nächster Versuch sein. Ich habe mir da die 3 Stunden dann mal Zeit genommen, aber ich war sehr erstaunt, dass man das mit Hefe auch tun kann, ohne dass das jetzt irgendwie übergärig wird. Oder das ist ja genau auch, wie Sie sagen, es soll durchaus auch eine Reaktion entstehen, damit aus der Hefe dann Alkohol und Säure wird und das Brot auch ein besonderes Aroma bekommt. Aber letztendlich, also man braucht jetzt gar nicht so das komplizierte Backferment vielleicht oder den Sauerteig. Einziges Problem dabei. Und das Ergebnis, das kann ich an dieser Stelle bestätigen, das ist wirklich ein tolles Brot, wie ich es noch nie gehabt habe, weil ich auch immer weniger Wasser genommen habe. Also jetzt ist es richtig, hat eine Feuchtigkeit, also hat eine höhere Feuchtigkeit und dadurch ist es einfach schmackhafter und nicht so trocken und viel leckerer. Das hat mir meine Familie auch bestätigen können. Einziges Problem, Sie sagen, das ist nun so ein Brei. Ich habe das Gefühl gehabt, mit der Hand kann ich das gar nicht verarbeiten, da klebt alles nur noch. Also das muss man dann in eine Backform füllen oder in einer Schüssel machen, vielleicht am besten gar nicht in einer Knetmaschine, weil da kriegt man dann alles gar nicht mehr ab und steht dann ewig hinterher noch, bis man das wieder irgendwie so einigermaßen sauber gemacht hat. Was schlagen Sie da vor, Herr Blattert?
Also zur Hand, das knet aber schon am besten mit der Hand, weil wenn man sich da überwunden hat, da gibt es verschiedene Typen, die einen lieben das, in so einem Brei herumzumatschen. Dann gibt es wieder andere, denen fällt es schwer und allen, denen es schwer fällt, rate ich jetzt heute Vormittag, sich zu überwinden, diesen Teig von Hand zu kneten. Man merkt auch dann am allerbesten, wann der Teig wirklich ausgeknetet ist. Und zwar ist das erst so ein brüchiger Brei, der immer wieder abbricht. Und irgendwann verbindet sich das zu langen Fäden, also zu einem zusammenhängenden Teig. Dann ist es genug geknetet. Dann lässt man diesen Brotteig nochmal eine Stunde oder zwei gehen und füllt es dann in Backform. Und das ist leider so, dass man vernünftiges Dinkelvollkornbrot nicht freischieben kann. Freischieben heißt, dass man es einfach ohne Backform in den Ofen bringt und dass man dann eine gewöhnliche runde oder längliche Laib macht. Das geht leider nicht, weil eben der Dinkel so viel Wasser benötigt. Aber wenn man es in Backform ausbäckt, dann gibt es wunderbare Stollen, die dann eben sehr lange frisch halten.
Ja, ich bin im Gespräch hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Daniel Blattert. Er führt einen Familienbetrieb, eine Mühle in Bonndorf im Schwarzwald, ist Müllermeister, hält auch Vorträge über Dinkel, gibt Brotbackkurse, legt Wert auf ursprüngliche, auf naturbelassene Nahrungsmittel, ist auch leidenschaftlicher Bäcker. Wir sprechen heute über den Dinkel in der Küche als Grundlage einer gesunden Ernährung. Herr Blattert, all die, die einem etwas dem Süßen zuneigen, wie steht es denn mit so einem leckeren Hefezopf für den Sonntagskaffee? Worauf muss ich da achten, damit das auch mit Dinkelmehl gelingt? Genau, und wie wir auch gesagt haben, im Dinkelweißmehl sind ja auch noch wichtige Mineralstoffe, Vitamine, sogar im Mehlkern enthalten, im Gegensatz zum sonstigen Auszugsmehl. Wie sieht es da aus mit dem Hefezopf?
Also bei den hellen Gebäcken hat man beim Dinkel so ein bisschen das Problem, dass man eben einen weichen Teig machen muss. Also einfach auch hier weiche Teige machen. Aber der Teig muss natürlich trotzdem noch so eine Konsistenz haben, dass man dann auch Zopf flechten kann oder welche Form, dass man auch immer beim süßen Hefegebäck machen will. Da macht man dann so ein bisschen einen Kompromiss. Einfach mehr Flüssigkeit, als das man üblicherweise gewohnt ist. Aber gerade noch so, dass es formbar ist. Das, denke ich, ist bei den süßen Gebäcken auch kein Problem. Bei Brot möchten wir ja wirklich, dass das eine Woche frisch hält, dass das nicht altbacken wird, dass man wirklich auch das letzte Reifle, sagen wir, aufessen kann. Beim Zopf guckt man dann, dass man einfach nur so viel bäckt, dass es in 1-2 Tagen gegessen ist. Oder man bäckt einfach übliche Rezepte und lädt sich so viele Gäste ein, dass der dann tatsächlich auch aufgegessen ist. Weil nach 3-4 Tagen wird der dann leider trocken, wenn man Dinkel verwendet. Aber alle Weizenrezepte, die Sie haben und kennen und eventuell auch lieben, das Sie üblicherweise mit 405 Weizenmehl oder mit Weizenmehl 550 backen, können Sie 1:1 mit Dinkelmehl Typ 630 ersetzen. Sie können alle Weizenrezepte verbacken und einfach mit Dinkelmehl ausführen.
Gut, das ist jetzt also nicht weiter schwierig vielleicht. Wenn wir sagen Dinkel als Grundnahrungsmittel, lässt sich der Dinkel denn noch so als Beilage einsetzen, wo ich ihn wirklich jeden Tag vielleicht auch ja wie Teigwaren einsetzen kann? Das machen Sie ja übrigens auch. Dinkelnudeln bieten Sie natürlich auch an. Aber wie sieht es aus mit so einer Art Dinkelreis?
Genau, das Schöne am Dinkel ist, dass er unheimlich schmackhaft ist. Der Dinkel hat so einen nussigen Geschmack und er ist ein Kochgetreide. Dinkel lässt sich kochen wie Reis. Wenn Sie ein pures Dinkelkorn nehmen, was Sie gewohnt sind, wo Sie vielleicht in Ihrer eigenen Haushaltsmühle verarbeiten, dann muss man das 45 bis 60 Minuten kochen, wie ein Naturreis eigentlich auch. Aber den gibt es auch vorbereitet. Wir nennen das Perldinkel, andere Kollegen nennen es Dinkelreis oder Dinkelrizo. Gibt ganz verschiedene Bezeichnungen dafür, bei uns Perldinkel. Und der ist so vorbereitet, gedämpft und ein bisschen angeschliffen, dass er sich verarbeiten lässt wie ein Parboiled-Reis, also so, wie wir es eigentlich gewohnt sind, dass er in 15 bis 20 Minuten fertig ist. Und das ist eine ganz wunderbare Sache. Das kann man als Beilage überall dort einsetzen, wo man sich Reis vorstellen kann. Und was ganz lecker ist, wenn man solche Risottos damit macht, dass man Zwiebeln anschwitzt, andämpft, der gekochte Perldinkel mit dazu gibt, andere Zutaten wie Käse, vielleicht auch ein Schwarzwälder Schinken, Gemüse, wie auch immer, da ist der Fantasie freien Lauf gelassen. Das sind ganz wunderbare Nahrungsmittel, ganz wunderbare Mahlzeiten, die unheimlich gut schmecken und gleichzeitig natürlich gesund sind.
Das heißt, bei dem Dinkelrisotto wird das dann überbacken, also erstmal den Dinkel garen und nebenher in einer Pfanne dann Zwiebeln, Gemüse, was man dazu haben möchte, andünsten, alles zusammentun und dann überbacken noch? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Man kann das einfach als Risotto in der Pfanne machen, dass man alles unterhebt und dann frisch auf den Tisch bringt. Man kann es natürlich auch überbacken, mit Käse überbacken, vielleicht auch ein Hackfleisch reinbacken. Da sind der Köchin, dem Koch, keine Grenzen gesetzt.
Ja, also wunderbar. Dinkel, das eignet sich durchaus eben auch ganz gut als Beilage, wirklich als Kost für jeden Tag. Hier in der Lebenshilfe geht es nach der Musik gleich weiter mit dem Thema Dinkel in der Küche als Grundlage einer gesunden Ernährung. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Dinkel in der Küche, Grundlage gesunder Ernährung. Das ist unser Thema heute. Mein Name ist Anjuta Engert und ich bin im Gespräch mit Daniel Blattert. Er ist Müllermeister der Blattert-Mühle in Bonndorf, wo er auch einen Mühlenladen zusammen mit seiner Frau als Familienbetrieb führt, Brotbackkurse anbietet, auf Vorträge rund um den Dinkel hält. Und genau, wir haben über einiges gesprochen, wie man Dinkel verarbeitet, wie man mit Dinkel backen kann. Und jetzt hat sich auch eine erste Hörerin aus München gemeldet. Ich darf Frau Herz begrüßen am Telefon. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage und zwar, macht es einen Unterschied, wenn ich das Korn in einem Mixer, also mit einem Messer mahle oder mit einem richtigen Mahlwerk? Ist es gleichwertig? Oder ist da ein Unterschied? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Ja, danke für Ihre Frage, Frau Herz. Wir gehen das direkt weiter, Herr Blattert. Wie ist das?
Ja, hallo, Frau Herz. Es ist ein bisschen ein Unterschied. Immer wenn das Korn gerieben wird zwischen Steinen, dann ist sichergestellt, dass der Mehlkörper nicht nur als Grießpartikel anfällt, sondern teilweise wirklich als Mehl zerfällt. Und bei einem Mixer gibt es so kleine Stückle, das ist dann etwas grießiger. Ich kenne jetzt Ihr Mahlwerk nicht, aber diese Mixer sind weit verbreitet, wird auch gemacht. Ich würde einfach sagen, beim gemixten Vollkornmehl oder Vollkornschrot ist die Quellzeit noch wichtiger. Also dass man eventuell, wenn man den Eindruck hat, es bindet nicht richtig zusammen beim Teigkneten, dass man die Quellzeit dann einfach verlängert. Dann gibt es natürlich noch so eine Vorstellung, dass das ein bisschen brutal ist mit dem Mixer. Das mögen manche nicht, aber Den Eindruck teile ich jetzt nicht. Also da habe ich jetzt nichts dagegen.
Also es geht letztendlich nur darum, dass im Endeffekt, dass es einfach einen Unterschied macht von dem Produkt, was dann herauskommt, ob man jetzt mixt oder ob man wirklich eine Mühle nimmt. Wahrscheinlich für größere Mengen braucht man dann wahrscheinlich doch eine Haushaltsmühle, die mit Steinen mahlt, oder?
Genau, ja. Aber wie gesagt, der Mixer, den würde ich schon verwenden und schauen, was, ob es gut zusammenbindet. Und wenn man jetzt den Eindruck hat, man bekommt nicht fein genug hin, dann kann man sich ja immer noch behelfen, dass man ins eigene Vollkornmehl, was man selber gemahlen hat, nochmal 100 Gramm ein gekauftes Dinkelmehl Typ 630 dazu tut. Das hilft einem dann, dass alles schön zusammenbindet.
Erklären Sie vielleicht ganz kurz nochmal Typ 630. Das ist das Mehl, das am besten verwendet wird für?
Für alles. Mit dem kann man alle Mehlspeisen machen, mit dem kann man kochen, mit dem kann man süße Teige backen, wo das Dinkelmehl ganz hervorragend ist und von der Verarbeitung dem Weizenmehl weit überlegen sind zum Beispiel Mürbeteige. Mit dem kann man dann auch Halbweißbrote backen, also das Dinkelmehl Typ 630 ist ein Allround-Mehl, mit dem machen Sie alles. Und wenn Sie es dunkler haben möchten, aber noch nicht richtig vollkornig, dann machen Sie unter das Dinkelmehl Typ 630 ein bisschen Vollkornmehl drunter. 10%, 20% nach eigenem Gutdünken.
Sie sagen, Mürbeteig eignet sich mit Dinkelmehl besonders gut oder ist hochwertiger oder besser? Inwiefern oder warum ist das so?
Da unheimlich quillt, gibt es einen ganz mürbe, tollen Teig, der anschließend unheimlich gut schmeckt auch. Also der ist nicht nur backtechnisch besser, sondern der bringt auch Dinkelaroma mit und schmeckt unheimlich gut. Da kann ich jedem nur empfehlen, jetzt wenn dann vielleicht wieder die Weihnachtsbäckerei ansteht, die Mürbeteige alle mit Dinkel zu machen.
Ja, wunderbar. Frau Sohnle aus Österreich hat sich gemeldet. Ich begrüße Sie.
Guten Tag, ich habe eine Frage bezogen auf das Brot. Ich habe das nicht genau mitbekommen. Ich würde gern Dinkelbrot backen, aber wie gesagt, es ist oft immer so trocken. Wie viel Wasser nehmen Sie auf einen Kilo Mehl, das man über Nacht einweicht?
Genau.
Mhm. Backen Sie Vollkornbrote?
Schon, ja.
Ja. Beim Vollkornbrot habe ich im Rezept angegeben 850 Milliliter pro Kilo.
Auf ein Kilo Mehl?
Auf ein Kilo Mehl.
Ja.
Frau Engert hat es jetzt gestern probiert mit 750 Milliliter, war schon begeistert. Darf aber mehr sein, 850 Milliliter.
Das haben Sie schnell noch über Nacht erhöht.
Und das ist ja wirklich Untergrenze. Sie können das sogar, wenn Sie mal sicher sind bei dieser Art der Zubereitung, noch auf 900 Milliliter erhöhen. Kommt auch immer so ein bisschen auf den Dinkel drauf an. Aber mit 850 Milliliter pro Kilo Vollkornschrot liegen Sie ganz gut.
Schrot nicht gemahlen, sondern geschrotet, also nur geschrotet, nicht fein gemahlen.
Der Müller bezeichnet alles, was in einem Arbeitsgang vermahlen wird, als Schrot. Also Sie bezeichnen vielleicht Ihr eigenes feines Mehl als Mehl, aber der Müller spricht immer von Schrot, wenn es in einem Arbeitsgang gesprochen ist. Also wir kennen nur feine Schrote und grobe Schrote und Mehl, sagt der Müller, kann er nur selber machen, das kann die Hausfrau gar nicht.
Okay, das ist,
das ist aber eine Begrifflichkeit. Also,
dass wir darauf zu sprechen kommen, weil auf Ihrer Homepage, also wenn Sie auch dann nochmal eine Frage haben, wie genau das Rezept aussieht, dann können Sie direkt auch auf die Homepage gehen, Blattertmühle mit Doppel-T. Genau, da ist nämlich auch die Rede von Dinkelschrot. Da habe ich dann auch erst gedacht, das ist wohl gemeint, dass das dann gröber ist. Aber gut, jetzt erfahren wir, das hat damit nichts zu tun. Also da kann man dann auch fein ausgemahlenes Vollkorn nehmen.
Also wenn Sie jetzt alle von der eigenen Haushaltsmühle ausgehen, da mahlen Sie es am besten recht fein. Das hilft dem Backprozess. Recht fein mahlen und dann nach dem Rezept arbeiten.
Ja, damit ist Ihre Frage hoffentlich geklärt. Alles Gute beim Brotbacken, Frau Sohnle. Auf Wiederhören.
Danke.
Herr Simon aus Garmisch hat sich gemeldet.
Ja, schönen guten Tag in die Runde. Tag. Grüße Sie, Frau Engert und Herr Blattert. Herr Blattert, ich komme aus der Landwirtschaft, in Oberhessen groß geworden, habe noch Brotbacken selbst gelernt, im Holztrog, das kennen Sie vielleicht. Da muss die Muskeln müssen daran. Da sind so 10, 20 Kilo Mehl verarbeitet worden. 10 mindestens. Und jetzt war meine Kernfrage eigentlich, und ich bin 34 geboren, können Sie sich ausrechnen, da war unsere Landwirtschaft war noch biologisch. Aber mich hat schon, da bin ich schon aufmerksam geworden, dass Sie gesagt haben, es muss nicht unbedingt Bio sein. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich denke, das ist doch schon besser Bio, Getreide Bio angebaut.
Ja, gut, dass Sie noch
konventionell.
Mal nachfragen. Vielen Dank. Wir geben die Frage weiter. Das hat doch mit einer besonderen Eigenart des Dinkel zu tun, oder,
Herr Blinter? Genau. Also jetzt müssen wir erst mal klären, zwischen Bio und all dem, was die Industrie kann oder könnte, gibt es ja noch viele Facetten. Und also wenn man jetzt mal von der fertigen Nahrungsmittel ausgeht, dann geht der Verbraucher immer davon aus, dass Bio eine reine Geschichte ist und alles, was nicht Bio ist, ist quasi mit Zusatzstoffen und mit Spritzmitteln und allem Möglichen zugepumpt. Aber das stimmt ja nicht, sondern es gibt ja genügend konventionell arbeitende Landwirte, Müller oder auch Lebensmittelindustrie, die nicht alles tun, was machbar wäre, sondern mit dem gesunden Menschenverstand arbeiten. Und immer dann, wenn es mit dem gesunden Menschenverstand hergestellt wurde, das ist jetzt zum Beispiel bei dem Getreide in unserer Gegend, dass bei uns noch sehr viel Viehzucht ist, dass die Ackerböden immer wieder mal zugesät werden mit Grünfutter, dass man dann wieder einen frischen Umbruch hat, also eine ganz gesunde Fruchtfolge und trotzdem konventionell arbeitet, was heißt, dass auch Düngemittel eingesetzt werden und wenn es notwendig ist, auch Spritzmittel eingesetzt werden, aber das eben gezielt. Also man kann Bio und konventionell nicht als schwarz-weiß bezeichnen, sondern es gibt ganz viele tolle konventionelle Arten, gesunde Lebensmittel herzustellen, die dann nicht ungesund sind. Das dazu. Jetzt beim Dinkel speziell ist so, dass der Dinkel ein Getreide ist, was nicht viel Düngemittel benötigt, was auf kargen Böden gut zurechtkommt, wo das Korn mit dem Spelz verwachsen. Und dieser Spelz schützt das Korn vor Krankheiten und vor Pilzen. Und deshalb muss da kaum gespritzt werden beim Dinkel, auch beim konventionellen Dinkel nicht. Deshalb ist ein konventioneller Dinkel etwas, was ich empfehlen kann. Das heißt aber nicht, dass ich vom Biologischen nicht auch überzeugt wäre. Aber der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen ist eben nicht so groß, wie man sich das manchmal vorstellt, dass eben Bio die weiße Weste hat und alles Konventionelle zugepumpt ist mit allem Möglichen. Also beim Ding, das gilt bei allen Lebensmitteln, aber beim Dinkel ganz speziell, dass wenn man da mit gutem Menschenverstand die Sache bearbeitet, dass es nicht Bio sein muss.
Also in der Biolandwirtschaft werden ja genauso auch Mittel eingesetzt und es gibt genauso Pläne, nach welchen Zeiten und welche Mittel dann, es sind halt dann andere Mittel. Aber Herr Simon, vielen Dank, dass Sie nachgefragt haben und ich hoffe, damit ist Ihre Frage beantwortet.
Da sind schon Unterschiede, da wird nicht eingesetzt, das geht nach genauen Richtlinien, verstehen Sie? Und die werden ja auch kontrolliert, die Böden untersucht und dergleichen. Also der Blattert meint, das Machbare, das ist dehnbar. Was denken Sie, was da alles machbar ist, was die Bauern machen können. Also die werden ja auch kontrolliert. Die haben ja das Biozeichen, da werden ja Kontrollen gemacht. Also das ist nicht ganz genau nicht tragisch. Verstehen Sie?
Ja, Sie haben natürlich recht. Also irgendjemand muss auch den konventionellen Landwirt kontrollieren. Und wenn das dann nicht durch ein offizielles Biozeichen ist, dann muss eben der Müller seinen Landwirt kennen und mit ihm im Gespräch bleiben, was gemacht wird und was eben nicht gemacht wird.
Also eine große Spannbreite ist natürlich da, Herr Simon. Das ist schön, dass Sie das sagen und auch anmerken, also dass es natürlich Richtlinien gibt. Aber ja, soweit. Also der Dinkel hat vielleicht einfach den Vorzug, dass er nicht so viel benötigt. Und ich glaube, wahrscheinlich ist das wirklich richtig, dann im Gespräch zu sein mit dem Lieferanten oder dem Hersteller, den man sich da ausgewählt hat. Vielen Dank. Ihnen alles Gute nach Garmisch. Ich darf jetzt Frau Schuster begrüßen aus Waldkraiburg. Grüß Gott.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Blattert. Herr Blattert, kann ich eigentlich Dinkel trinken? Das wäre meine Frage.
Dinkel trinken?
Ja, ich bin ein Naturkostfan und bin in unserer Stadt in Waldkraiburg in einem Geschäft und da steht, wie halt ein Reismilch, steht da auch ein Dinkelmilch. Und das ist meine Frage, ob ich das trinken kann, weil ich weiß es nicht.
Also ich kenne das Produkt Dinkelmilch nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das ein eine Dinkelgrasmilch ist, dass man Dinkel keimen lässt und die Keimlinge dann auspresst. Aber legen Sie mich da nicht fest, ich kenne dieses Produkt nicht. Wenn Sie Dinkel in flüssiger Form zu sich nehmen möchten, die heilige Hildegard spricht zum Beispiel bei der Dinkelsuppe von Salbe für den Magen, also das flüssig zugenommenes unheimlich wohltuend auf den Magen wirkt, dann ist eigentlich auch ein Weg, dass Sie süße Breie oder salzige Suppen herstellen, vielleicht sogar auch eine gebrannte Schrot- oder Grießsuppe und das dann so zu sich nehmen. Und früher auch in der landwirtschaftlichen Gegenden, auch bei uns in der Gegend oder im Schwäbischen, war es so, dass man morgens schon so ein warmer, süßer Dinkelbrei zu sich genommen hat, vielleicht noch ein bisschen Butter drin war. Das war sehr nährend, sehr wohltuend und hat den schwer arbeitenden Menschen sehr lange Kraft gegeben am Vormittag.
Das sogenannte Dinkelhabermus dann wahrscheinlich.
Genau.
Ja, vielen Dank, Frau Schuster. Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören.
Wiederhören, danke.
Ja, Herr Blattert, Sie verkaufen ja jetzt auch in Ihrem Mühlenladen natürlich Dinkelnudeln zum Beispiel oder verschiedene andere Produkte natürlich auch. Wenn man sich jetzt anschaut, wie viel denn deutsche Haushalte für Nahrungsmittel, Getränke und Tabak ausgeben, dann sind diese Ausgaben in den letzten 160 Jahren, ich habe einmal geschaut, von 60% im Jahre 1850 auf 15% bis zum letzten Jahr gesunken. Das heißt, wir geben heute sehr, sehr viel wenig aus von dem Geld, was wir zur Verfügung haben für Nahrungsmittel. Nur mehr 15% im Vergleich zu 160 Jahren, wo es noch 60% waren. Hierzulande spart man nun offenbar auch gerne an Nahrungsmitteln und kauft auch gerne billig im Discounter ein. Wer jetzt im Hofladen oder im Mühlenladen einkauft, das macht vielen großen Spaß, aber vielleicht staunen Sie dann schon, man muss dann schon tiefer in die Tasche greifen. Wie ist das denn für Familien mit mehreren Kindern? Kann das auch schon mal schwieriger werden, da an vielen anderen Fixkosten mit Kindern auch nicht unbedingt immer gespart werden kann? Müssen Sie denn nun in Ihrem Mühlenladen, sage ich jetzt mal, Überzeugungsarbeit leisten, wenn Ihnen für 500 Gramm Dinkelnudel, wenn die bei Ihnen eben dann 2,40 Euro kosten?
Nein, die Überzeugungsarbeit, die hat der Kunde quasi für sich selbst schon geleistet, weil der da bei uns einkauft, kauft in der Regel Grundnahrungsmittel ein und bereitet die selber zu. Und wenn man jetzt mal diesen Stil mit einem anderen Stil vergleicht, nämlich dass man in den Discounter läuft, Fertig- und Halbfertigprodukte kauft, das schnell zubereitet und der Rest davon ganz schnell auch wieder in Mülleimer wirft, dann ist die Frage, wer von beiden am Ende des Tages mehr ausgegeben hat für Lebensmittel. Derjenige, der mit Halbfertigprodukten billig eingekauft hat oder derjenige, der hochwertige Grundnahrungsmittel eingekauft hat und die dann selber zubereitet hat. Also wenn man denkt, Mehl, Eier, vielleicht Kartoffeln, die sind natürlich, wenn man es in einer guten Qualität kauft, prozentual unheimlich viel teurer, als wenn man diese Grundnahrungsmittel im Discounter einkauft. Aber die Kosten pro Portion selbst zubereitet sind gar nicht so hoch, obwohl die Packung Nudeln vielleicht doppelte kostet als die im Discounter.
Mhm. Ja, das Hörertelefon, das steht gar nicht still. Da haben sich noch mehrere gemeldet. Als erstes darf ich Frau Alexandra begrüßen aus Wien. Grüß Gott.
Grüß Gott, bitte. Ich habe ein paar Fragen eben zum Brotbacken. Ich habe eben Sauerteigbrot gemacht, bekomme es aber mit Dinkel nicht wirklich hin. Meine Frage ist, wenn ich Dinkel knete per Hand, wie lange muss ich das denn machen? Gibt es da so eine Richtlinie oder ist das...
Danke, dass Sie Dinkelteig kneten sollen?
Ja, genau.
Ja. Sind Sie gewohnt, Roggenbrote zu backen oder was backen Sie normalerweise?
Am liebsten eben helle Brote mit sehr hellere.
Ja. Aber weil Sie sagen, Sie backen mit Sauerteig, bin ich jetzt davon ausgegangen, dass Sie wahrscheinlich Roggenbrote oder backen Sie Weizensauerteige oder?
Ich habe schon Roggensauerteig, aber der wird so bei 25 Grad eben gemacht. Das heißt, ich habe sehr viele Hefebakterien und eben nicht diesen Essiggeschmack.
Also mit dem Sauerteig können Sie Dinkelbrote sicherlich backen. Und eine Zeitangabe beim Kneten kann man nicht geben, weil der eine lässt in relativ kurzer Zeit sehr viel Kraft dran, der andere hat eine andere Art zu kneten. Also eine Zeitangabe geht nicht. Viel besser ist, dass man erspürt, wann sich die Dinkelkleberfäden ausgebildet haben. Also wenn Sie so einen flüssigen Teig kneten, dann ist er erst brüchig. Und nach einiger Zeit verbindet sich das zu einer kompakten Masse. Jetzt gibt's ja einen Ratschlag der Mütter oder Omas, dass man kneten soll, bis die Schüssel sauber ist. Dieser Ratschlag ist sehr gefährlich, weil wenn man immer wieder Mehl unterknetet, dann wird die Schüssel beim Kneten relativ schnell sauber. Aber nicht deshalb, weil es genug geknetet ist, sondern deshalb, weil dann ein trockener Teig in der Schüssel drin ist. Diesen Ratschlag, den muss man unbedingt ergänzen. Der Ratschlag müsste heißen, mach bitte einen ganz weichen Teig und diesen weichen Teig knete bitte, bis die Schüssel sauber wird. Das ist dann der Zeitpunkt, wo ein Teig, sei es ein Weizenteig oder ein Dinkelteig, ausgeknetet ist. Und wenn man so ganz flüssige Vollkornteige macht, dann schwabbelt der Teig ewig in der Schüssel rum. Trotzdem lässt er sich von der Schüsselwand abziehen. Fließt aber natürlich wie so ein Silikonklumpe sofort wieder zurück. Aber man merkt einfach in der Beobachtung des Teiges, dass er sich verbunden hat zu einem Teig und nicht mehr nur ein Gemisch aus Zutaten ist.
Ja, das heißt aber schon, wenn ich zwischenfragen darf, dass man auch längere Zeit einkalkulieren muss zum Kneten.
Ja, neben der richtigen Wasserbeigabe ist der Knetprozess das Wesentliche beim Brotbacken. Also geknetet werden muss gut. Und zwar, Sie müssen sich vorstellen, dass beim Kneten es nicht nur um das Vermischen von Zutaten geht, sondern es muss sich etwas ausbilden, was so vorher nicht vorhanden war. Und zwar das Eiweiß, Gluteneiweiß, muss sich zu einem Kleber ausbilden, der anschließend dafür da ist, das Gas von der Hefe halten zu können. Die Hefe bläst lauter kleine Luftballons im Brot auf und diese Luftballons geben dann das Teiggerüst oder das Volumen vom Brot. Und wenn diese Luftballons kleine Risse haben, entweicht das Gas und kann das Volumen nicht halten, kann nicht schön hochgehen. Und deshalb ist der Knetprozess unwahrscheinlich wichtig und deshalb ist die Frage auch wichtig, wie lange kneten. Also tendenziell lieber ein bisschen zu viel kneten als zu wenig. Von Hand kann man Teig nicht überkneten. Überknete kann man Teig eigentlich bloß mit einer professionellen Teigknetmaschine.
Gut, also da sind wir dann auf der sicheren Seite mit der Hand. Frau Alexandra, ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen weitergeholfen. Vielen Dank für Ihre Frage. Wiederhören nach Wien.
Ich fasse es nicht.
Wir haben jetzt noch einen Diakon, jetzt Lothar aus der Osterfeld aus München, mit dem ich jetzt am Telefon verbunden bin. Ich grüße Sie.
Grüß Gott. Meine Frage an Herrn Blatter ist, dass ich meine Dinkelprodukte aus der Apotheke beziehe. Die sind fertig verpackt. Und zwar Dinkelflocken, Schmelzflocken und Dinkelgrieß. Und den Grieß setze ich morgens mit 200 Milliliter kaltem Wasser an und dann lasse ich ihn heiß werden, bis die erste Blase kommt und dann nehme ich ihn weg von der Platte. Das nehme ich oft als Frühstück im Wechsel. Ist der Herr Blatter damit einverstanden, dass das gut und gesund ist?
Einverstanden und da haben Sie vielen einen schönen Ratschlag gegeben, weil diese Dinkelbreie am Morgen, die tun unheimlich gut.
Eben, ich bin seit 50 Jahren auch Heilpraktiker und kann das so meinen Patienten auch weitergeben.
Genau, da machen Sie eine gute Sache.
Wunderbar.
Schön, prima.
Das war alles, ich danke Ihnen herzlich.
Vielen Dank, auf Wiederhören, Herr Osterfeld, schönen Gruß nach München. Ja, eine Hörerin will noch wissen, jetzt fragt sie nach Backpulver. Wie viel Backpulver bei einem Kilo Mehl man benötigt? Jetzt weiß ich allerdings auch nicht, was sie denn backen möchte. Das ist mir jetzt einfach so hier nur übermittelt worden. Herr Blattert, was machen wir da?
Da sollte sich einfach ans Rezept halten. Also bei Kuchen bin ich nicht der ganz große Spezialist. In der Regel ist in der Kuchenrezepte die Menge des Backpulvers angegeben. Was ich dazu sagen kann, ich würde immer, um bei der Natürlichkeit zu bleiben, Rheinweinstein-Backpulver empfehlen und nicht diese industriellen Backpulver, die es im Supermarkt überall gibt.
Die verzichten auf welche Stoffe? Also die reinen Backpulver?
Die chemisch hergestellten Backpulver haben chemisch hergestelltes Phosphat. Und das Rheinweinstein-Backpulver ist auch phosphathaltig, allerdings ist das immer natürlicher Prozess entstanden.
Und das kann man im Bioladen oder auch ja im
genau, gut so sortierter Supermarkt, Bioladen oder Mühlenladen.
Ja. Wenn wir schon einmal die Kosten angesprochen haben und jetzt eigentlich auch uns sehr spezialisiert haben auf das Brotbacken, Herr Blattert, ist es denn möglich, ein leckeres Brot mit gesunden Zutaten ohne Zusatz- und Hilfsstoffe auch wirtschaftlich herzustellen und eben nicht nur auf massenhafte Industrieware zu setzen, also etwa so, wie Sie es dann tun, wenn Sie Brot im Laden verkaufen?
Sie meinen jetzt einen Lebensmittelbetrieb?
Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, ob ich jetzt Ihren Familienbetrieb meine oder ob das jetzt auch möglich ist, das in größerem Stil zu machen.
Also der Trick an der ganzen Geschichte ist, dass wenn man hochwertigere Grundrohstoffe verwendet, dass das Endprodukt am Ende nicht zu teuer ist, dass man eben auf diese höheren Grundkosten als Hersteller dann nicht prozentual hochrechnet, weil dann vervielfachen sich diese höheren Grundkosten, sondern dass man einfach sagt, mit Stück kostet. Also wenn jetzt ein Bäcker zu Weizenzutaten für 30 Cent im Brot hat und dieses Brot dann mit Dinkelprodukten bäckt, dann hat er vielleicht für 60 Cent Grundzutaten im Brot, dann ist ja eigentlich logisch, dass der Endpreis eigentlich auch nur 30 Cent höher sein müsste, weil alle andere Arbeit dieselbe bleibt. Leider macht es dann aber viele so, dass die prozentual von diesen Grundkosten hochrechnen und dann potenziert sich das im Endpreis und dann wird es irgendwann unerschwinglich. Es gibt aber tatsächlich Lebensmittelbetriebe, die das so machen, dass sie einfach nur Stückkosten weitergeben und dann ist das nicht mehr ganz so wild.
Eine letzte Hörerin darf ich jetzt noch ganz kurz auf Sendung nehmen. Frau Sposato aus Nordrhein-Westfalen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, erstmal danke für die wirklich sehr schöne und interessante Sendung. Ich habe eine Frage zu dieser Dinkelsorte, was Sie ganz zu Anfang gesagt haben. Weil wir kaufen ständig Dinkel. Woher weiß ich jetzt oder was für Sorten müssen das sein? Das ist die erste Frage. Und dann wollte ich, wenn da noch Zeit ist, Ihnen gerne noch erklären, wie man Dinkelmilch macht. Das machen wir nämlich öfter.
Unsere erste Dinkelmilch.
Man weicht Dinkel über Nacht in Wasser ein, lässt das quellen und dann mixt man das am nächsten Morgen in diesem Standmixer und seiht das ab und kann das dann würzen mit Salz und Honig oder Ahornsirup oder sowas. Total lecker.
Essenz aus einem Brei.
Sagen Sie es nochmal?
Die Essenz aus einem Brei.
Ja, richtig, genau.
Okay.
Nur dann halt mit Wasser dann noch hochverdünnen, dass es dann so eine Milch wird.
Die Milch, was die
Hörerin sagte im Bioladen, die haben wir auch gekauft zu Anfang, aber die hat der Kleine, unser Junge, nicht vertragen. Da sind wohl künstliche Enzyme irgendwie drin, soweit wir das festgestellt haben.
Okay.
Schön, prima, vielen Dank. Und jetzt noch zu den Dinkelsorten.
Ja.
Und zwar das Oberkulmer Rotkorn, das Frankenkorn, Franken mit CK, das hat mit dem Landstrich Franken nichts zu tun, sondern mit einem Herrn Frank. Bauländer Spelz oder Zollern Spelz. Da gibt es auch noch andere, aber da müssen Sie einfach mit Ihrem Dinkellieferanten so ein bisschen im Gespräch bleiben und mal sehen, ob er zum Thema Dinkelsorten was zu sagen hat.
Na, vielen Dank.
Ja, Ihnen auch. Danke für die Frage.
Ja.
Und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Alles Gute Ihnen.
Danke.
Also wiederholen wir vielleicht auch nochmal die Dinkelsorten. Das war der Oberkulmer Rotkorn,
Frankenkorn.
Bauländerspelz.
Und Zollernspelz.
Ja, eine Frage vielleicht noch zum Abschluss, Herr Blattert. Sie verkaufen ja etwa, wie Sie gesagt haben, so 200.000 Packungen mit dem Label Blattertmühle an private Haushalte im Jahr. Schwingen denn da auch so ein gewisser Stolz und auch eine gewisse Dankbarkeit mit, für so viele Menschen gesunde Produkte mit einem guten Gewissen zu verkaufen?
Stolz weniger. Mit dem Begriff kann ich nicht so viel anfangen, aber Dankbarkeit ganz klar. Dankbarkeit und Demut. Also die Vorstellung, in so vielen Haushalten mit den eigenen Produkten im Alltag mit dabei zu sein, ist ein sehr schöner Gedanke. Und es erfüllt mich mit Dankbarkeit. Demut, weil man einfach bei den Leuten früh morgens schon mit auf dem Küchentisch ist, vielleicht mittags bei einer schönen Kaffeerunde mit dabei ist. Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Das macht uns natürlich auch Spaß bei unserer Arbeit. Und bei unserer Arbeit macht uns natürlich auch sehr viel Freude und erfüllt uns mit Dankbarkeit, dass wir es mit Brot zu tun haben. Brot ist unser wichtigstes Grundnahrungsmittel in Mitteleuropa, ist aber auch in der christlich-abendländischen Kultur ein sehr schönes Symbol. Und dafür zu arbeiten, das ist eine ganz wunderbare Sache.
Herr Blattert, wissen Sie denn schon, was bei Ihnen heute auf den Mittagstisch kommt, gezaubert wird? Ist da auch etwas mit Dinkel dabei?
Wir hatten uns vor dieser Sendung über die Dinkelpfanne unterhalten. Ich vermute mal, dass es damit was zu tun haben wird.
Also dann darf ich jetzt schon mal sagen, guten Appetit später dann oder auch allen, die zugehört haben. Ja, machen Sie sich vielleicht dran. Viel Freude, viel Durchhaltevermögen beim Brotbacken. Und wenn Sie nochmal nachschauen möchten auf der Homepage, können Sie das tun. Blattertmühle. Da sind die Rezepte, dann können Sie die Rezepte direkt hineinschauen und sich herunterladen oder ausdrucken. Herr Blattert, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute sich die Zeit hier genommen haben, neben Ihrem Müllerbetrieb und dem sonstigen, was Sie zu tun haben, dass Sie hier zu Gast waren in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema Dinkel in der Küche, Grundlage gesunder Ernährung. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute bei Ihrer Arbeit, bei der Vermarktung, im Mühlenladen, bei der Beratung mit Kunden und der Ausfuhr auch Ihrer Dinkelprodukte, dass es weiterhin auch gut läuft, auch bei den Backkursen. Vielen Dank, Herr Blattert, und Ihnen alles Gute.
Vielen Dank, Frau Engert.
Auf Wiederhören. Ja, für alle weiteren Informationen über Radio Horeb können Sie sich gerne informieren auf unserer Homepage unter www.horeb.org. Dort finden Sie noch Angaben zur Sendung heute im Tagessendeplan, beziehungsweise Sie können sich auch diese Sendung im Podcast-Angebot dann noch einmal herunterladen, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal nachhören, das ein oder andere. Oder Sie schalten um 23 Uhr in der Nachtwiederholung ein, da können Sie die Lebenshilfe hier auch nochmal anhören. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, fürs Anrufen und wünsche Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut, einen gesegneten Tag, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.